Manches hat sich geändert, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ich finde es großartig, dass ich früher dran bin als sonst gewohnt. Sonst musste ich immer sehen, wie ich hinten die Predigt abschneide, weil es vorne ein bisschen länger gewesen war. Das Mikrofon hat sich geändert. Ich weiß nicht, ob ich höher oder tiefer stellen muss. Wenn mich jemand nicht versteht, macht einfach ein Handzeichen. Es geht, ist alles in Ordnung. Meine Predigt habe ich überschrieben heute Abend, die kraftspendende Freude. Und ich möchte aus Nehemia lesen, aus dem 8. Kapitel, die Verse 7 bis 10. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und darum sprach er zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet auch davon denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wissen Sie, dass im Neuen Testament von diesem wesentlichen Geschenk Gottes die Rede ist, von der Freude am Herrn? Allein wird das Wort Freude im Neuen Testament 212 Mal erwähnt. Ist eigentlich völlig überfließend von der Freude. Aber was ist Freude? Unter Freude versteht man allgemein die Gemütsbewegung, die hervorgerufen wird, wenn man etwas Gutes erfährt oder wenn man etwas Besonderes zu erwarten hat. Andere synonyme Worte für Freude sind Jubel, Frohlocken, Frohsinn, Fröhlichkeit. Und diese alle beschreiben die verschiedenen Schattierungen und die unterschiedlichen Stufen der Freude. Die entsprechenden Verben dafür sind sich freuen, frohlocken, vor Freude jauchzen oder vor Freude hüpfen. Wir erinnern uns, dass David vor Freude hüpfte, als er vor der Lade wieder zurückkam. Sie geben dieses innere Gefühl, bringen sie zum Ausdruck, wenn sie zeigen, wie sich die Freude nach außen zeigt. Wahre Freude ist also eine Herzenseigenschaft, die sich auf den ganzen Menschen auswirkt. Jemand hat es einmal so definiert: Wahre Freude am Leben ist, für eine Aufgabe gebraucht zu werden, die man selbst als wichtig anerkennt. Mark Twain meinte einmal dazu, der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist, anderen eine Freude zu machen. Können wir einen Augenblick mal drüber nachdenken? Der beste Weg, sich eine Freude zu machen, ist auch anderen eine Freude zu machen. Da gibt's eine Geschichte: Die Liebe und die Freude begegneten sich. Da fragte die Liebe die Freude: Warum gibt es dich eigentlich, wenn es mich schon gibt? Darauf antwortet die Freude: Um dort auf einem Gesicht ein Lächeln zu zaubern, wo du nur ein sehnsüchtiges Seufzen hinterlassen hast. Menschen seufzen nach der Liebe, aber bei denen möchte ich ein Lächeln auf das Gesicht zeichnen. Nun ist es wichtig, darauf zu achten, wie das Gefühl der Freude entstanden ist. Ist es rein seelisch, emotional, dann ist es wie Flugsand und man kann nicht darauf bauen, da ist keine Kraft darin. Ist aber die Freude von Gott und durch seinen Heiligen Geist gewirkt worden, dann wirkt sie sich sichtbar und mächtig in unserem täglichen Leben aus. Und je tiefer der Geist Gottes in uns wirken kann, desto tiefer wird unser Leben durch die von Gott geschenkte Freude auch bestimmt werden. Das stellt uns die Bibel immer wieder ganz deutlich vor Augen. Als die Jünger vor dem Hohen Rat verhört und um ihres Zeugnisses willen dann ins Gefängnis geworfen werden, da heißt es dann von ihnen, Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13, sie aber sahen an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und sie wunderten sich. oder etwas später, als Paulus und Barnabas in Antiochien verfolgt und schließlich davongejagt wurden, heißt es von ihnen, Apostelgeschichte 13, Vers 52, die Jünger aber wurden voll Freude. Die Freude am Herrn war also zu jeder Zeit, was ihr Leben bestimmte, und sie war stets gegenwärtig. Und diese Freude am Herrn bei ihnen war so groß, dass sie zu unbesiegbaren Zeugen der Gnade Gottes wurden. Und diese ihnen von Gott geschenkte Freude, dadurch wurden sie so stark, dass sie sogar alle Bedrängnisse als eine Art Anerkennung und Ehrerweisung betrachteten. Die Freude am Herrn wurde zu ihrer Kraftquelle. Sie konnten dadurch jede Ermutigung, jede Schwäche, jede Niedergeschlagenheit überwinden. Schließlich wusste unser Herr ganz genau, dass niemand eigentlich den großen Auftrag erfüllen kann, wenn er mutlos oder wenn er bekümmert ist. Und deshalb sagte Jesus zu seinen Jüngern, Johannes Kapitel 15, Vers 11, und das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe. Das sage ich, dass meine Freude in euch bleibe. Halten wir einen Augenblick da einmal ein. Schauen wir unser eigenes Herz an. Ist diese geschenkte Freude Gottes in unserem Leben präsent? Ist diese seine Freude in uns? Aber damit hat er nicht aufgehört. Nicht nur ein bisschen Freude will ich euch geben, sodass ihr ab und zu mal so lächeln könnt, wenn wir irgendjemand sehen. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Vollkommen eingepackt und erfüllt von der Freude Gottes. Etwas später erklärte Jesus dann noch einmal in Johannes 16, Vers 24, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Der Pastor hat mir vorhin gesagt, wir machen das ein bisschen anders. Wenn die Predigt zu Ende ist, dann denke ich, wäre es gut, wenn man so einen Augenblick der Stille hinterher haben kann. Einen Augenblick mal zur Stille kommen. Zur Stille kommen ist gut. Nach der Predigt einmal nachdenken. Und dann darüber nachdenken, dass Jesus gesagt hat, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Jetzt in der Zeit der Stille dürft ihr dann beten, dass diese Freude wirklich mir real geschenkt wird und gegenwärtig ist, dass ich mit dieser Freude erfüllt auch zurückkehren kann in meinem Alltag. Ein wenig später wieder erfahren wir, wie Jesus im Gebet vor dem Thron des Vaters erscheint, in Johannes Kapitel 17. Und er sagt, nun aber komme ich zu dir, Vater im Himmel. Und rede dieses in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Wie gesagt, er wusste, freudlose Jünger können die herrlichen Taten Gottes nicht glaubhaft und überzeugend verkündigen. Ihr habt eine Idee, wie ihr das Evangelium hinaustragen könnt. Das Erste, was euch geschenkt und uns geschenkt werden muss, uns miteinander, ist diese überströmende Freude, dass wir gar nicht den Mund halten können. Da stößt uns jemand an. Und da können wir nicht mehr aufhören zu reden. Über die Freude, was Gott uns geschenkt hat. Jesus wusste also ganz genau, wo diese Freude fehlt, da ist das Glaubensleben irgendwie gelähmt. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude vollkommen werde. Und deshalb wünschte der Apostel Paulus dann auch am Schluss seines Briefes an die Gemeinde in Rom nicht nur Freude, er wünschte ihnen weit mehr. Er wünschte ihnen überfließende Freude. So, das ist das, was Gott uns schenken will. Wenn wir überfließende Freude haben, hatte ich dieser Tage nochmal gerade so gelesen, aber jetzt gar nicht auf meinem Manuskript, macht auch nichts. Habt ihr schon mal gesehen? Wenn so ein Fußballspiel stattfindet, hier in dieser Gegend ist das, glaube ich, so Eintracht Frankfurt, und dann ziehen wir, das können ja auch Borussia Dortmund sein, das spielt ja keine Rolle, kann ja auch Bayern München sein, und dann ziehen die Anhänger hin zu dem Fußballplatz und die machen alle ein bedrücktes Gesicht. kein einziger. Die sind begeistert, die sind voller Freude, die ziehen dahin. Jetzt wollte ich doch irgendwas sagen. Was wollte ich denn bloß sagen? Wenn wir als Christen in das Haus Gottes gehen oder wenn wir aus dem Haus Gottes kommen, dann sieht man die begeisternde Freude, nicht wahr? Das ist, dann sagen die Leute nebenan, ich möchte bloß mal wissen, was da los ist. Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch aber mit aller Freude und Frieden im Glauben, auf dass ihr immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. So im Römer Kapitel 15, Vers 13. Und selbstverständlich lebte der Apostel Paulus selber auch in und aus dieser Freude, aus dieser von Gott geschenkten Freude. Und im Philipper Kapitel 4, Vers 4, und die meisten kennen ja diesen Vers, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Freut euch in dem Herrn. Die Freude ist das ausschlaggebende Geschenk, das müssen wir ganz neu für uns in Anspruch nehmen. Es ist Gottes Geschenk, um das wir bitten dürfen. Nun gibt es ein Problem. Unser Herr weiß, dass wir diese Freude brauchen, diese überströmende Freude, um wirklich daraus leben zu können, was er uns schenkt. Und der Feind weiß das auch. Und das weiß ich auch, dass er es weiß. Und der Feind versucht immer wieder, eins, uns diese Freude zu rauben. Wissen Sie, was ein Ohrwurm ist? Nun, vielleicht denken Sie an diese komischen Insekten, die es da irgendwo gibt. Das meine ich jetzt mal gerade nicht. Es gibt einen anderen Ohrwurm. Ich habe auch im Lexikon mal nachgeguckt. Ich denke an einen anderen Ohrwurm. Umgangssprachlich wird er für ein Musikstück gebraucht. Und das ist mir vor ein paar Wochen mal passiert. Morgens, wenn ich aufstand, dann hatte ich dieses Musikstück im Ohr. Ich wurde wach und dieses Musikstück war da. Und dann war es bei mir im Ohr. Meine Frau hat das nicht gehört, konnte sie auch nicht. Es war ja bei mir im Ohr. Und das, ja, ich will es mal nicht sagen, woher es war, aber es war von einem Musical mit Elisabeth und und es kam immer, ich denke, wie blöd, warum, irgendwo hatte ich es mal gehört und eine eingängliche Melodie hatte sich richtig hier bei mir festgesetzt. Da habe ich überlegt, was kann man denn da machen? Ganz einfach, ich musste an eine andere Melodie denken. Übrigens, schön, dass wir gerade eben dieses Lied gesungen haben, das letzte von Peter Straub, da. Ach, das erinnert mich auch an. War auch nämlich ein Ohrwurm in unserer Jugendzeit. Asphalt auf den Straßen, das ist aufgeweicht und wir fahren weiter, ist ein Grau. Peter Straub hier. Der Feind will einen Ohrwurm in unser Kopf einpflanzen, dass wir auf einmal seine Melodie, seinen Takt, seine Gedanken, seine Ideen nachspinnen. Und er raubt uns dadurch das, was Gott uns schenken will. Es gibt nur eins. Wie können wir diesen Ohrwurm, seinen Ohrwurm loswerden? Ganz einfach. Indem wir wieder ganz bewusst Gottes Melodie uns dafür entscheiden und uns darauf ausrichten und konzentrieren. Diesen übrigens entscheidenden Ratschlag gibt der Apostel Paulus den Gläubigen im Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 8. Zuerst sagt er ihnen, was sie tun sollen, und dann sagt er, wie sie es tun sollen. Also wenn sie in der Freude leben wollen und ihnen der Feind diese Freude nicht rauben darf und ihnen seinen Ohrwurm nicht einpflanzt, damit sie da verwirrt und ja, es alles so langsam wieder verdrängen, tun sie das, was im Philipper Kapitel 4 ab Vers 4 steht. Zuerst sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und dann gibt er den ersten guten Rat. Vers 5. Eure Lindigkeit lasset kund sein einigen Menschen. Also denen, mit denen ihr gut zurechtkommt, mit denen geht oft freundlich und sanft um und mit allen anderen, da dürft ihr ruhig schon mal anecken. Oder? Was wir falsch gelesen haben. Nee. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Und dann sagt Paulus sofort, denn der Herr ist nah. Deine Art und Weise wird von Gott gesehen. Wie du reagierst, was du sagst, was du tust, ist ganz entscheidend für dich selber. Ob die Freude Gottes, die er dir schenken wird, in dir bleibt oder nicht. Eure Sanftmut, eure gute Umgangsform, eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, den draußen, den drinnen, deinen Nächsten, deinen Bruder und auch denjenigen, der manchmal ein bisschen schwer, ja, in seinen Umgangsformen ist. Zweitens, damit die Freude bleibt und nicht uns geraubt wird, sorget euch um wenige Dinge. Entschuldigung, ich habe schon wieder eine falsche Bibelübersetzung hier gehabt. Sorget euch um nichts, sondern, das heißt also, ihr sorget nichts, ihr steckt einen Sandkopf in den Sand und lasst doch alles laufen, wie es gerade läuft. Nein, wir müssen das schon bis zu Ende lesen. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen, was immer auch passiert, was immer euch auch bedrückt, in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ihr steckt nicht den Kopf in den Sand, sondern ihr seid real, mit den Dingen geht ihr um. Aber ihr lernt eins, ihr werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er will für euch sorgen. Bewundere manchmal so diese Basketballspieler, die da über den Faltplatz da hin und her sausen, kurzfristig fast außer Atem sind und dann stehen sie in der Nähe vom Korb und dann nehmen sie den Ball und schmeißen ihn und ja und so sehr oft und meistens ist er, dass er tatsächlich mitten in den Korb dann auch eintrifft und zählt es je nachdem 2 oder 3 Punkte, von wo aus sie dann geworfen haben. Wir müssen das Werfen wieder lernen. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, wir machen den großen Fehler. Wir haben alle eine Last zu tragen. Und wir tragen unseren Sorgenkoffer bis an den Altar Gottes. Da packen wir ihn aus. Da breiten wir vor dem Herrn aus, was wir alles an Lasten und Bürden zu tragen haben, was uns bedrängt und Not macht. Und dann, wenn wir all das vor dem Herrn ausgepackt haben, ist der Koffer ja leer. Und die Sorge vor dem Herrn ausgebreitet. Dann nehmen wir alles wieder, was wir ausgebreitet haben, packen sie in den Koffer und gehen wieder damit nach Hause. Das ist unser großer Fehler. All eure Sorgen werfet auf ihn. Nichts brauchen wir unterdrücken, nichts brauchen wir übersehen, sondern wir dürfen sie im Gebet und mit Dank sagen, Gott, du willst für mich sorgen und ich danke dir schon im Voraus dafür, dass du eingreifen wirst, mir zu helfen. Wir dürfen all unsere Bedürfnisse, all unsere Bedrängnisse im Gebet Gott anvertrauen. Wendet euch ganz bewusst und immer wieder an Gott. Der dritte Ratschlag, dass uns der Feind die Freude nicht rauben kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Achtet darauf, dass eure Herzen und eure Sinne in Gottes Frieden bewahrt bleiben. Und dann der vierte Rat. Weiter, liebe Brüder, ich ergänze, und Schwestern, sind ja alle gemeint, weiter, liebe Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist. Was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, seid darauf bedacht. Denkt darüber nach, was wahrhaftig ist. Es hat mich sehr gestört in den letzten Wochen, muss ich sagen, so die Informationen, die durch die Presse liefen, wo Dinge herausgezogen wurden, Halbsätze, und das waren dann alles so politische Meldungen, das ist das und das. Es war nicht nachgeforscht, es war nicht nachgeprüft, es war auch nicht die Autoren wurden nicht hinterfragt. Es wurde einfach eine politische Stimmung gemacht für irgendetwas, wo wir gar nicht die Zusammenhänge begreifen und verstehen können. Wenn wir irgendetwas hören, bevor wir etwas weiter sagen, liebe Brüder, liebe Schwestern, sollten wir uns fragen, sind wir ganz sicher, dass das, was wir sagen, auch wirklich wahr ist? Haben wir die wirklichen Informationen bekommen? Und wird irgendjemand dadurch beschädigt? Das Zweite, was ich sage, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, gebe ich das weiter, was liebenswert ist? Gebe ich das weiter, was einen guten Ruf hat, was man wirklich so auch weiter sagen kann? Sei es eine Tugend, sei es ein Lob. Wir hatten jemanden zu Gast dieser Tage, ganz aus einem ganz besonderen Grunde, der uns erzählt uns seine Geschichte, können es gar nicht lassen. Er hat gerade Kishon gelesen und der wollte ein Lob aussprechen, weil er auch zu Gast irgendwo war. Und naja, ich will diese Geschichte jetzt nicht wiederholen. Dieses Lob ging voll daneben, weil er etwas völlig Falsches gelobt hat. Aber ich denke, manchmal ist es besser, dass wenn wir den Falschen loben, als dass wir eine Sprachstörung haben im Bereich des Lobes. Wann hast du das letzte Mal gedankt und gelobt für irgendetwas, was dir widerfahren ist? Was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, dem denket man. Mit anderen Worten, sagte Paulus, sucht euch bewusst Gottes Melodie aus. Das ist Gottes Melodie. Und die lautet, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und betet, nachher, wenn wir in der stillen Zeit sind, o Herr, lass diese deine Freude wieder zu meiner Stärke werden. Wissen Sie, wir haben hier noch einen Augenblick Zeit, ich will hier nicht aufhören, ich könnte jetzt aufhören, aber wir wollen mal noch nicht aufhören. Wissen Sie, dass allein im Philipperbrief Paulus 10-mal von der Freude spricht, in diesem kurzen kleinen Brief, das muss uns doch irgendwas zu sagen haben. Dieses ist das wichtigste Element in unserem christlichen Leben, dass wir uns von der Freude, die Christus uns schenken wollen, doch ganz neu bestimmen lassen. Lassen Sie mich ein paar Dinge mal herausheben. Bereits am Anfang, Philipper, Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in meinem Gebeten für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Er erwähnt hier, ich bete, das ist für mich ein Vorrecht, dass ich für euch beten kann. Denken wir einmal darüber nach, wir dürfen jeden Tag vor dem Gnadenthron Gottes erscheinen und ihn bitten und ihm unsere Anliegen mitteilen. Wir hatten dieser Tage auch noch einen anderen Besuch zu Hause. Der neue Pastor unserer Hanauer Gemeinde war mit seiner Frau bei uns zu Gast und wir redeten darüber und er wollte ein bisschen über die Entwicklung der Hanauer Gemeinde wissen. Und wir hatten so einen Aspekt, den wir besonders mal herausgehoben haben und sagt, ja, ich hatte davon gehört, viele Beerdigungen gehabt. Damals war es in Hanau, gingen die Leute nicht so gerne hin, die Pfarrer überhaupt nicht hin, wenn jemand gestorben war, wenn er nicht offiziell noch in der Kirche Mitglied war, dann, wir hatten viele, die nicht mehr in der Kirche Mitglied waren, und ich ging hin, wenn ich Christus verkündigen durfte. Das war die einzige Bedingung. Wenn ich zu den Hinterbliebenen sagen darf, den Verstorbenen kann ich sowieso nichts mehr machen. Das ist in Gottes barmherziger Hand. Aber wenn ich Christus verkündigen kann, mache ich die Beerdigung. Habe ich so auch getan. Und da merkte ich, dass waren meistens auch Männer, die gestorben waren. Frauen hatten sich aufgezehrt, aufgeopfert. Und da merkte ich, wie sie, wenn ich mal wieder einen Besuch gemacht hatte, wie sie kaum mit dem Leben zurechtkamen, nicht mehr für sich gesorgt haben. Und da sprach ich mit meiner Frau darüber, da müssten wir irgendetwas tun. Und da dachte ich, wir sollten für diese Frauen ein Essen anbieten, wenigstens einmal mittags essen, dass sie sich zurechtmachen müssen. Und so hatte ich dann, ich hatte guten Kontakt mit dem Magistrat und sprach damals mit dem Sozialdezernenten Oskar Ott. Und er sagt, ja, können wir machen, machen wir mal Essen auf Rädern, dann planen wir das ein. Sie sagen uns die Namen der Personen und dann bringen wir das Essen da vorbei. Sage ich, nee, das ist, was ich nicht meinte. Die Frauen, die müssen sich einmal am Tag anziehen, waschen, ordentlich machen, zu uns in die Kirche kommen, da kriegen sie das Essen, da sitzen sie in der Gemeinschaft, sitzen am Tisch, sprechen miteinander, da ist ein Austausch. Das ist, was ich möchte. Ja, das haben wir ja noch nie gemacht. Da sage ich, okay, dann können wir es ja vielleicht das erste Mal machen. Oh, sagt er, da brauche ich die Zustimmung vom Oberbürgermeister, da muss der Magistrat zustimmen. Sag ich, dann machen Sie mir doch mal einen Termin mit dem Oberbürgermeister. Und ich kriegte den Termin mit dem Oberbürgermeister und ging hin und ich saß ihm dann gegenüber, durfte ihm mein Anliegen vortragen. Sage ich, Herr Oberbürgermeister, Herr Dröse, das ist so mein Gedanke, ich möchte für die älteren Leute, die jetzt allein geblieben sind, oft nicht gut für sich sorgen, möchte ich etwas machen. Ich sage, das ist eine gute Idee, aber wo kriegen wir das Essen her? Sage ich, habe ich auch schon eine Idee. Das Stadtkrankenhaus kann ja etwas mehr kochen und die liefern es bei uns an und dann teilen wir es dann aus. Soll ich Ihnen von der Geschichte erzählen? Ich hatte natürlich auch gute Hilfe dabei, muss ich sagen. Die Anni Helmut, Elaine Danker, meine Frau. Und wir hatten so 40, 45 Senioren von montags bis freitags Mittagstisch, die kamen, sich anziehen mussten, kamen, saßen am Tisch und wurden versorgt. Und die gingen nachher auch von dem Tisch wieder weg, gingen in die Stadt. Die waren nicht Mitglied unserer Kirche, die gehörten nicht dazu, die wurden von unserer Kirche nur bedient und versorgt. Und die waren in der Stadt. Was meinen Sie, worüber die geredet haben? Zu der Kirche, da müsstest du hingehen. Da werde ich aber versorgt. Da sorgen sich die Leute um mich. Die waren unsere besten Werbeträger, die wir überhaupt wollten. Aber was, ich wollte ganz was anderes erzählen. Da saß ich kleiner Prediger, Hugo Danke, wir hatten eine klitzekleine Gemeinde, und da saß der Oberbürgermeister der Stadt Hanau mir gegenüber. Und ich durfte ihm sagen, was auf meinem Herzen ist. Es war ja nur der Oberbürgermeister, gar nicht so wichtig. Es war nicht der Bundeskanzler, es war nicht der Bundespräsident, es war nur der Oberbürgermeister. Wisst ihr, was Paulus sagt? Ich danke meinem Gott, dass ich jeden Tag mit all meinem Anliegen im Gebet zu der Majestät der Majestäten kommen kann und ihm vortragen, was mein Herz bewegt. Haben wir noch die richtige Perspektive über den Wert des Gebetes? Das sollte uns erfüllen. Ich darf zu Gott kommen und ihm sagen, was mich beschäftigt. Welch ein Vorrecht, welch eine Freude. Und da finden wir viele Beispiele und Vorbilder. Für Paulus war es ganz klar, dass wenn er betete, dass er mit in den Plan Gottes einsteigen durfte, in den Heilsplan und in den Liebesplan Gottes. Beispiele finden wir dafür unzählig in der Heiligen Schrift. Soll ich euch an Abraham erinnern? Die Geschichte, als Abraham erfuhr, dass Gott Sodom und Gomorra untergehen lassen wollte, was tat er? Er versammelte sich und stellte sich vor Gott hin und er sprach mit ihm, Herr, willst du die Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten doch vielleicht 50 Gerechte noch in der Stadt sein. Wolltest du sie umbringen und den Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen? Das sei doch ferne von dir, der du aller Welt Richter bist. So wirst du nicht richten. Und der Herr antwortete dem Abraham und sagt, okay, finde ich 50 Gerechte in Sodom und Gomorra, wird die Stadt nicht untergehen. Und da fiel dem Abraham ein, der hatte vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert. Und er sagte, Herr, Entschuldigung, ich habe noch ein Anliegen, es könnten ja vielleicht nur 45 sein. Oder wenn ich richtig bedenke, auch vielleicht nur 40, vielleicht nur 30, vielleicht nur 20. Aber jetzt nimm mal an, es wären nur 10 in dieser Stadt, 10 Gerechte. Willst du dann die Stadt um der 10 Willen nicht erhalten? Und Gott sagt, um der Zehn willen werde ich sie erhalten. Er versammelte sich vor dem Thron Gottes und rang mit ihnen um den Plan Gottes. Er wusste, ich bin beteiligt an dem, was hier auf der Welt geschieht. Ich weiß, dass ihr so eine Gebetsliste habt. Ich glaube, Freitagsgebet nennt sich das. Wisst ihr, in diesem Freitagsgebet steigt ihr ein und betet für das, was um euch herum, in der Umgebung, in den Familien, in der Nachbarschaft passiert. Ihr dürft mit einsteigen in den großen Plan Gottes. Und wenn Sodom und Gomorra erhalten geblieben wäre, wisst ihr warum? Weil es da einen Abraham gab. Wenn hier etwas in der Stadt Wächtersbach passiert, wenn wir hier zu einer Erweckung kommen, zu einer Veränderung, wisst ihr warum? Weil es da Leute gibt, die in dem Plan Gottes, in dem Gebet mit dabei sind. Ich weiß nicht, ein anderes Beispiel, das mir noch einfällt, ist damals in der Amalekiterschlacht. Mose war auf dem Berg und hob seine Hände hoch. Und jedes Mal, wenn er seine Hände erhoben hat zum Gebet, da war das Volk Israel am Siegen. Und dann, wenn er seine Hände nicht mehr hochhalten konnte, dann gewann Amalek die Überhand. Da hat sich nichts geändert. In der Zeit und der heutigen Zeit, den geistlichen Kampf haben wir immer noch genauso zu kämpfen. Und dann gewann Israel die Schlacht. Das lag nicht an der Kriegskunst von Josua. Das lag auch nicht an der Tapferkeit Israels. Das lag einzig und allein an Mose. Und dass Aaron und Hur seine Hände stützten, als sie nicht mehr halten konnten. Und so brauchen wir auch miteinander Ermutigung, dass wir einhalten können in diesem Gebet. Danke für eure Treue im Gebet. Ich habe die Liste mal mitbekommen, möchte euch ermutigen. Und ruft euch gegenseitig an und sagt, mir fällt es im Moment gerade schwer, im Gebet da wieder einzutreten. Aber haltet fest, was geschieht, geschieht durch das Gebet. Daniel aber hatte an seinem Söller ein offenes Fenster gen Jerusalem. Und er trat ein für die Sünden seines Volkes. Doch der größte Beter aller Zeiten war Jesus selber. Er bat und er hat sein ganzes Leben der Fürbitte gewidmet. Er betete für Simon Petrus, damit sein Glaube nicht aufhört. Er betete für die anderen Jünger und für die, die durch ihr Wort an ihn glauben würden. Der Jesus hat nicht nur hier auf der Erde für die Seinen gebetet, sondern er vertritt uns immer noch als unser Hohepriester. Er tritt betend zur Rechten des Vaters immer noch für uns ein. So heißt es im Hebräerbrief, er lebt immer da und bittet für uns. Ich war doch irgendwo im Philipperbrief, ich wollte doch diese 10 Freuden-Dings sagen, jetzt bin ich irgendwo verloren gegangen. Das ist immer das Risiko, wenn alte Prediger predigen, die machen dann so einen großen Umweg. 6 Minuten habe ich noch. Philipper 1, Vers 18. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündet wird, auf jede Weise es geschieht, zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber und ich werde mich auch weiterhin freuen. Da war Paulus im Gefängnis und da gab es einige, die wirklich Christus nicht ehrlich und wahrhaftig verkündigen. Die machten nur Probleme und Schwierigkeiten. Paulus aber hatte sich entschieden, hat gesagt, solange der Herr verkündet mir, das ist des Herrn Sache. Der Herr ist der Herr und er soll es aussortieren. Ich werde mich freuen und ich werde mich nicht runterziehen lassen. Ach, was habe ich in der Vergangenheit erlebt, wenn immer wieder, wie predigen die Christus? Was ist denn da los? Dann haben wir da eine Kleinigkeit und da haben wir da was zu finden und dort was zu finden. Und es lasst euch, seid fröhlich in dem Herrn, solange Christus verkündet wird und freut euch auch weiterhin. Philipper 1, Vers 25. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben werde, bei euch sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Ich weiß, es gibt bei manchen, habe ich auch manche kennengelernt, bei manchen ist der Glaube nicht etwas, was wirklich etwas Begeisterndes ist. Was immer so, Glaube ist für manche eine quälende Angelegenheit. Das muss nicht so sein. Im Psalm heißt es schon, in Psalm 34, Vers 6, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Halte ein, nimm dir Zeit, schau auf Jesus, schau weg von all den Dingen dieser Welt und lerne ganz neu wirklich auf ihn zu schauen. Und die auf ihn schauen, sie werden strahlen vor Freude. Als Mose von dem Berg herunterkam, als Gott ihm die Gebote übergeben hatte, da leuchtete sein Angesicht so sehr, dass das Volk Israel ihn fast nicht ansehen konnte. Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig seid. Großartig. Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Fünftens, Philipper 2, Vers 17. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Philipper 2, Vers 28. Und ich habe ihn umso eiliger gesandt, damit ihr ihn wieder seht und fröhlich werdet und ich auch weniger Traurigkeit habe. Übrigens, Trennungen wird es immer wieder geben. Leute, die wir mal eine Weile nicht sehen. Eine Feststellung von einem schottischen Pfarrer war, der gesagt hat, wie viel Freude können wir doch einem anderen Menschen bereiten, nur um den Preis einer einzigen Briefmarke. Als ich hier reinkam und sah da hinten euren Tisch, Unterschrift für eine Grußkarte, finde ich super. Einfach Zeit nehmen, jemand einen Gruß zu schicken. Wie viel, das ist ein Zeichen, ich habe dich nicht vergessen, wir denken an dich, du gehörst zu uns, wir sind getrennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss doch sprechen, Philipper 3, Vers 1, freut euch in dem Herrn, Philipper 4, Vers 1, meine lieben Brüder, meine Freude, Philipper 4, Vers 10, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn. Wie hat es angefangen? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und Nehemia und der Statthalter und Esra und die Priester und der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Seid nun nicht traurig, das sage ich euch auch. Und weinet nicht, das sage ich euch auch. Sondern geht hin und esset fette Speise, jubelt und freut euch, trinkt süße Getränke, sendet auch denen, die nichts bereitet haben. Dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bedrängt und bekümmert. Denn der Herr will euch ganz neu die Freude schenken. Er weiß, dass nur die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und deshalb sagt er auch, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und wenn die Freude nicht da ist, lasst uns jetzt einen Augenblick stille werden, darüber nachdenken und ganz herzlich ihn bitten. Er lädt uns ein, kommet her zu mir alle, mit all eurer Mühsal, mit all eurer Bedürftigkeit. Ich will euch erquicken, und ich will euch meine Freude schenken. Amen.